Kaum scheint die Corona-Krise in den Hintergrund zu treten, zeigt ein regionales Aufflackern, wie zuletzt im Kreis Gütersloh, sowie der weltweite Anstieg der infizierten Zahlen, dass uns das Problem wohl noch länger beschäftigen könnte. Doch schon unter den gegenwärtig herrschenden Verhältnissen muss sich die Kulturwelt kurz- und mittelfristig auf veränderte Bedingungen einstellen, sowohl was die Präsentation ihrer Arbeit angeht, als auch in Bezug auf die Finanzierung. Nachdem der Fokus der Interviews bisher stets auf Regensburg lag, soll die Perspektive zum Ende der Podcast-Serie ein Stück geweitet und die Kulturszene der gesamten Oberpfalz in den Blick genommen werden. Und wer wäre hierfür prädestinierter als der Bezirksheimatpfleger, der qua Amt das Scharnier für die Kulturarbeit von Einzelpersonen, Vereinen, Heimatpflegern und Institutionen in der Oberpfalz ist? Herzlich willkommen, Herr Dr. Appel.
Grüß Gott.
Der Regensburger Tobias Appel hielt der Stadt fast durchgehend die Treue. Das Abitur legte er am Musikgymnasium der Domspatzen ab. Den Großteil seines Studiums der Geschichte, Germanistik, Volkskunde und Politikwissenschaft absolvierte er hier, ergänzt nur von einem Studium an der LMU in München. Und zwischen 2004 und 2012 war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte der hiesigen Universität. Seitdem bekleidet er das Amt eines Bezirksheimatpflegers beim Bezirk Oberpfalz, was die Koordination Kulturschaffender ebenso umfasst wie die eigenständige Konzeption von Kulturveranstaltungen und wissenschaftliches Arbeiten im engeren Sinne auf ganz unterschiedlichen Feldern. Von Fragen der Geschichte und Heimatkunde über solche der Volksmusik bis zur Denkmal- und Architekturpflege. Herr Appel, schön, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wir befinden uns irgendwo zwischen Lockerung, dem freieren Umgang, man sieht es auch in der Stadt, aber noch der sehr präsenten Erinnerung an den Lockdown. Wie erleben Sie die Wochen und Monate seit März, aber auch die gegenwärtige Situation?
Ja, tatsächlich auch in dem Spagat zwischen einer gewissen Sehnsucht nach der Normalität und trotzdem einer gewissen Ängstlichkeit, einer begründeten Ängstlichkeit und Vorsicht, weil die Sache eben noch lange nicht ausgestanden ist. Das lässt sich sicherlich auch auf den Kulturbereich übertragen, dass eben gerade die Akteure es gar nicht mehr erwarten können, wieder zurück zu ihren Formaten zu kehren und sich auf die Bühnen zu stellen, Konzerte zu veranstalten und so weiter und so fort, dass man aber wohl, auch wenn es dann einmal ganz erlaubt sein sollte, dass man aber wohl schon damit rechnen muss, dass es eine ganze Zeit dauern wird, bis auch das Publikum wieder kommt und bis alles wieder so anläuft, wenn es überhaupt mal wieder genauso wird wie vorher. Aber ich glaube schon, dass das eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Das ist der Spagat, in dem wir uns zurzeit befinden.
Wir haben es ja lange als entferntes Phänomen beobachtet in China, dann kam es nach Europa, aber war trotzdem noch jenseits der Alpen in Italien. Ab wann war Ihnen bewusst, dass diese Pandemie tiefgreifende Einschnitte für Ihre eigene Arbeit, aber für die Kulturlandschaft insgesamt auch zeitigen würde?
Also es gab ja schon einige Warnungen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch zu denen gehört habe, die gesagt haben, wenn man sich einigermaßen vernünftig verhält, sich vor und nach solchen Veranstaltungen gründlich die Hände wäscht, dann ist es vielleicht eher so wie eine schlimme Grippe und man kann das so schon ausstehen. Tatsächlich meine Frau und auch andere im Umfeld waren da schon etwas kritischer. Ich bin auch Anfang März tatsächlich noch auf verschiedene Veranstaltungen auch gefahren. Aus der Rückschau ganz tragisch, eine Veranstaltung im Landkreis Tirschenreuth, wo dann tatsächlich auch ein langes Gespräch stattgefunden hat mit einem Ortsheimatpfleger aus dem Landkreis Tirschenreuth, der tatsächlich noch im März auch an Corona verstorben ist. Also dann hat man sehr schnell auch die Dynamik bekommen und dann hat es einen sehr persönlichen Bezug bekommen. Für uns selber als Kultur- und Heimatpflege des Bezirks war ein ganz einschneidender Moment eigentlich relativ zeitnah zu den drastischen Anordnungen der Staatsregierung, dass wir innerhalb weniger Minuten eigentlich entscheiden mussten, ob wir eine große Volksmusikveranstaltung, die für Mitte, Ende April in Berchen geplant gewesen wäre, dass wir die einfach sofort absagen mussten, beziehungsweise sofort, eigentlich als einer der ersten, sofort einen Alternativtermin im Frühjahr 2021 vorgeschlagen haben. Dann war klar, ab jetzt wird die alltägliche Arbeit eine andere sein.
Können Sie die Auswirkungen, die die Pandemie seither auf Ihre eigene Arbeit, auf Ihr Umfeld hatte, aber auch auf die Kulturszene in der Oberpfalz insgesamt mal schildern?
Ja, das sind tatsächlich mehrere Bereiche, da muss man ein Stück weit differenzieren. Bei unserer eigenen Arbeit war es natürlich schnell so, dass man schauen musste, welche Veranstaltungen kann man durchführen, gibt es Alternativformate, was muss man absagen. Das war jetzt doch schon eine ganze Reihe an Dingen, die wir absagen mussten. In der Vergangenheit aber auch schon Veranstaltungen, die jetzt für den Herbst geplant gewesen wären, haben wir auch schon abgesagt. Und es sind zurzeit ganz grundsätzliche Überlegungen, ob wir zum Beispiel einen einwöchigen Volksmusikkurs heuer abhalten können, der seit über 40 Jahren jedes Jahr nach dem 28. Dezember für eine gute Woche in Waldmünchen stattfindet, ob wir den heuer überhaupt durchführen können. Da sind noch viele Gespräche notwendig, da lässt sich vieles auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Also da war im Prinzip sofort eine Veränderung da und das bestimmt auch unseren Alltag bis heute. Dann geht es natürlich einem im Berufsalltag ganz massiv darum, dass wir ja eigentlich die Leute auch vor Ort beraten wollen. Wir wollen keine Kulturpolitik vom Schreibtisch aus machen, sondern wir wollen in die Region fahren, wir wollen in die Museen gehen, um dort zu beraten, wenn wir angefragt werden. Wir wollen den Heimatpflegern unter die Arme greifen. Wir wollen bei Denkmalsprechtagen dabei sein und so weiter und so fort. Und da ist natürlich wahnsinnig viel ausgefallen. Ganz generell zur Kulturlandschaft oder zur Kulturszene in der Oberpfalz. Die Oberpfalz hat ja relativ wenig hauptamtliche Struktur im Kulturbereich. Da sind andere Bezirke oder andere Gegenden in diesem Land tatsächlich strukturell wesentlich besser aufgestellt. Unsere Kulturarbeit lebt zum ganz, ganz großen Teil vom Ehrenamt. Und da sind zum Beispiel Aushängeschilder, die großen Festspiele, Furter Drachenstich, Tränk der Pandur vom Hussenkrieg in Neuenburg vom Wald. Das war natürlich grausam mitzuerleben, wie diese wirklich eingeschworenen Laienspielgruppen dann eben nach und nach auch ihren ganzen Festspielsommer im Prinzip absagen mussten. Dann kommt natürlich der ganze Bereich der Musik dazu, wo ja die Oberpfalz auch geprägt ist, von der Volksmusik bis zur klassischen Musik, von der wirklich sehr breiten und sehr qualitätvollen Musikszene. Ja, Proben waren nicht mehr möglich, Kirchenchöre durften und dürfen nicht mehr im Gottesdienst singen, Proben auch nicht mehr. Jetzt geht es zwar langsam wieder an, aber da habe ich tatsächlich auch große Sorgen, dass manches vielleicht auch gar nicht mehr anspringt, was da so an dörflicher, lokaler Kultur so ganz selbstverständlich ist. Daneben gibt es andere Bereiche, wo wir nur wenige Veränderungen oder kleinere Einschnitte erleben. Ein wichtiger Bereich in unserer Arbeit ist der Bereich der Denkmalpflege. Es werden weiterhin Häuser gekauft, Häuser saniert, denkmalpflegerische Projekte vorangetrieben. Auch die Museen der Oberpfalz erleben zurzeit an manchen Orten eine Neukonzeptionierung, eine Sanierung, neue Vitrinen, neue Objekte. Solche Dinge sind natürlich in Corona-Zeiten weiterhin möglich, dass man sich weiterhin Gedanken macht, vielleicht sogar vertieft möglich. Also ich rechne eigentlich damit, dass gerade aus diesem Museumsbereich vielleicht auch mehr Beratungsbedarf in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kommt und tatsächlich wohl auch mehr Zuschussanträge. Also die Situation ist wie immer halt nicht ganz homogen, aber die Einschnitte gerade im Laienbereich sind markant. Da kann man jetzt sagen, die Leute müssen nicht davon leben. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie wenn der Gastronom überhaupt kein Geschäft mehr macht. Da kann man nur erwidern, wir haben auch sehr, sehr viele Leute in der Oberpfalz, die wirklich auch von Kultur leben oder zumindest teilweise von Kultur leben. Für die ist das eine ganz brutale Zeit. Aber Kultur ist eben nicht systemunrelevant, sondern Kultur bestimmt das Zusammenleben der Menschen ganz enorm. Und jetzt zu sagen, die und die Bereiche, ja, auf die kann man ja zumindest einmal ein paar Wochen, ein paar Monate verzichten, das ist schon sehr, sehr schwierig und das wird sicherlich auch Folgen haben.
Sie haben die Absagen verschiedenster Unternehmungen schon angesprochen. Für diesen Sommer ist klar, es gibt einen Haufen Verlust in diesem Bereich. Erwarten Sie auch mittel- und langfristig hier Verluste der Oberpfälzer Kulturlandschaft?
Auf jeden Fall. Das ganz große Problem in der Zukunft wird sein, dass ehrenamtlich getragene Initiativen jetzt Defizite einfahren oder wo es Löcher in die Vereinskassen gibt, die man vielleicht von außen stopfen müsste oder die Defizite auffangen müsste. Und jetzt kommt natürlich durch die wirtschaftlichen Probleme, die zurzeit herrschen, kommen natürlich gerade die Kommunen in finanzielle Schieflagen, weil die werden natürlich da gefragt, jetzt einzuspringen. Und da befürchte ich schon, ich bin ein positiver Mensch und hoffe nur aufs Beste, aber da befürchte ich schon, dass man halt Kultur in den nächsten Jahren, trotz aller Sonntagsreden der letzten Jahre und Jahrzehnte, halt als allererstes einspart, weil es halt ganz oft unter den sogenannten freiwilligen Leistungen gezählt wird und eine Kommune halt Schule und Straßenbau als Pflichtaufgabe hat, von der Kommune her halt Kultur dann immer als freiwillige Leistung bezeichnet. Und jetzt, wo die Kommunen gefordert wären, sozusagen diesen ehrenamtlichen oder auch den kommunalen Aktivitäten unter die Arme zu greifen, dass da Strukturen auch erhalten bleiben oder vielleicht auch positiv verändert werden, da fürchte ich, dass die Kommunen im einen oder anderen Fall tatsächlich auch ausfallen werden als Rettungsanker.
Können Sie denn jetzt schon Anpassungsprozesse in der Art der Präsentation, in der Art der Kultur, wie sie vermittelt wird, feststellen, die das auch unabhängig, ein Stück weit unabhängiger macht von dem Live-Erlebnis und dem unmittelbaren Erlebnis?
Ja, gerade die Künstlerinnen und Künstler, die professionell ihren Kunstzweig oder ihre Passion betreiben, die haben ja gerade im März, April ja versucht, auf alle möglichen Online-Formate oder neue Formate umzusteigen. Ich sehe die Sache einerseits positiv, weil man für Kultur vielleicht nochmal einen breiteren Zugang findet, weil es vielleicht ein Stück weit nochmal die Hemmschwellen oder die Hemmschwellen zur Kultur vielleicht auch senkt. Auf der anderen Seite fürchte ich, dass eine vollkommene Gratis- und Kostenlos-Kultur in dem Bereich sich breit macht. Das ist das eine, was ich zum Aussetzen habe, weil wenn dann alle möglichen Musikstunden von Musikschulen jetzt plötzlich auf YouTube abrufbar sind, dann entsteht vielleicht bei den Eltern auch schnell der Eindruck, warum soll ich mein Kind in eine Musikschule schicken, wo ich vielleicht 60 oder 80 Euro pro Monat zahle, wenn doch in YouTube der Musiklehrer sowieso das Video kostenlos stellt. Und auf der anderen Seite muss ich ja ganz ehrlich sagen, bin ich kein so großer Freund von diesen ganzen YouTube-Videos und anderen Online-Angebote, weil es zwei große gravierende Nachteile mit sich bringt, meines Erachtens. Zum einen tun sich viele Kulturschaffende ist es für viele Kulturschaffende unvorteilhaft, sich im Internet zu präsentieren, weil die Qualität oft leidet. Gerade das Zusammenspiel, ich denke da nur auch an Aufführung renommierter Orchester, die dann alle aus dem Badezimmer irgendwelche zusammengeschnittenen Videos, das wird meines Erachtens diesen hochkarätigen Orchestern nicht gerecht und das kann man tatsächlich auch auf die regionale Kulturarbeit runterbrechen. Also mit Online-Präsentationen, die vielleicht qualitativ nicht so herausragend sind, weil die Kamera schief gehalten wird, weil der Ton schlecht ist, tun sich meines Erachtens viele Kulturschaffende auch keinen Gefallen. Das andere ist, und das ist für mich fast das Wichtigste in dieser ganzen Zeit, Kultur bringt Menschen zusammen, führt nicht dazu, dass der Individualismus noch mehr zunimmt und dass man sich sein Kulturprogramm noch individueller zusammenstellt, sondern Kultur bringt Menschen zusammen, soll Menschen zusammenbringen und soll tatsächlich zu Begegnungen führen, zu Begegnungen von Menschen, die sich nicht kennen, zu Begegnungen von Menschen aus unterschiedlichen Schichten, vielleicht auch mit den Nachbarn in Tschechien, mit anderen Partnerstädten und so weiter. Und wenn das Persönliche wegfällt, dann fällt auch ein ganz wichtiger und entscheidender Impuls von Kultur weg. Und deswegen, ich beobachte natürlich diese neuen Formate mit großem Interesse. Wir selber bieten auch einiges auf dem Gebiet mittlerweile an. Aber es darf nie dazu kommen, dass Kultur entpersonalisiert wird, weil das ist meines Erachtens der Riesenvorteil von Kultur und das fast schon Alleinstellungsmerkmal, dass es eben um die Begegnung von echten Menschen in einem echten Raum, in einer echten Welt geht und nicht irgendwo im virtuellen Netz.
Gibt es denn jenseits dieser Verlusterfahrung, dieser dominierenden Perspektive auf die letzten Monate auch etwas, das überraschend positiv von Ihnen wahrgenommen wurde?
Also was ich tatsächlich von sehr vielen Funktionsträgern und sozusagen berufsmäßigen Kulturschaffenden oder kulturpolitisch Verantwortlichen höre, ist, dass man doch überlegt, nach Jahren, wo man sich fast von Termin zu Termin überstürzt hat, dass man vielleicht doch für sich rausziehen will, was ist tatsächlich entscheidend, und muss wirklich jedes Wochenende und jeden Abend irgendwo ein Überangebot sein und muss man wirklich überall selber auch dabei sein. Ich glaube tatsächlich, dass Corona dazu führen wird, das merkt man in allen Lebensbereichen, dass man vielleicht nochmal genauer hinschaut, wie verbringe ich meine Zeit, was nutze ich, worauf freue ich mich, dass vielleicht da dieser Massenkonsum allgemein von, über den ja stark diskutiert wird, aber dass dieser Massenkonsum auch in der, im Kulturbereich oder in der eigenen Wahrnehmung von Kultur vielleicht auch ein Stück weit überdacht wird und dass man vielleicht einen Weg findet, sich wieder auf große kulturelle Ereignisse zu freuen. Große kulturelle Ereignisse meine ich jetzt nicht, dass man eine große Fahrt in irgendein Opernhaus hat, die das weit entfernt ist, sondern dass man sich auf eine gewisse kulturelle Veranstaltung tatsächlich freut, da hinarbeitet und es vielleicht ein Stück weit auch wieder so wird, dass man nicht vor lauter Konsumieren am Ende einer Woche oder am Ende eines Monats oder Jahres auch gar nicht mehr genau weiß, was habe ich jetzt eigentlich alles angehört, wo war ich jetzt eigentlich überall, sondern dass man tatsächlich sich das auch wieder bewusster macht. Das wird auch für Leute wie für mich tatsächlich positiv bedeuten, dass man eben nicht von Termin zu Termin hetzt, sondern dass man vielleicht auch noch präsenter bei den Menschen ist, die gerade im Moment was aufführen, die gerade im Moment eine Beratung brauchen, im Museum, in der Heimatpflege, in der Lokalgeschichte, in der Regionalgeschichte, dass man sich tatsächlich dann auch mehr Zeit nehmen kann und nicht das Gefühl hat, man muss von Termin zu Termin hetzen, weil man in der ganzen Oberpfalz gleichmäßig präsent sein muss. Natürlich, nach Corona wird der Bezirksheimatpfleger auch wieder versuchen, genauso präsent in der Oberpfalz zu sein wie vorher. Aber ich glaube schon, dass viele, die in so einer ähnlichen Position sind wie ich, vielleicht ein Stück weit mehr auswählen und vielleicht auch solche Dinge sich vielleicht auch in der Politik durchsetzen, vielleicht in der Gesellschaft, aber auch im Kulturbereich, dass man eben vielleicht auch nicht jedes Wochenende den ganzen Sommer über 15 Termine haben muss, sondern dass man sich vielleicht da an einem Wochenende vielleicht einmal auf ein Festspiel, auf ein Konzert, auf eine Museumseröffnung, auf eine Ausstellungseröffnung freut und das dann ganz intensiv wahrnimmt.
Herr Appel, Sie sind ein Mensch, der sehr musikaffin ist, den man aber immer auch mit einem Buch in der Hand antrifft. Gibt es denn irgendein kulturelles Moment, ein Musikstück, ein Buch, das Sie mit diesen Wochen und Monaten verbinden werden und auch in der Rückschau immer damit assoziieren?
Ja, das ist jetzt vielleicht sogar eine ganz persönliche Antwort, weil ich in den letzten Wochen die Biografie über Benedikt XVI. Von Peter Sebald gelesen habe. Ich glaube nicht, dass es in einem Normaljahr möglich wäre, dass ich 1100 Seiten in so kurzer Zeit neben der Arbeit oder am Wochenende oder abends tatsächlich auch durchbringe und schaffe. Das wird mich immer daran erinnern, an die Corona-Zeit, dieser dicke Wälzer, dass ich den doch innerhalb weniger Tage sozusagen weggelesen habe mit großem Interesse. Und ich habe ein Stück weit auch mehr Musik gehört in den letzten Wochen. Das hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Zum einen habe ich viel Neues kennengelernt. Wir haben seit 2. Mai bei uns im Referat einen neuen Kollegen, beziehungsweise einen Kollegen, der früher ehrenamtlich ein paar Stunden bei uns tätig war und jetzt eine Vollzeitstelle hat als Popmusikbeauftragter des Bezirks Oberpfalz. Da lerne ich ganz neue Welten, auch Musikrichtungen kennen in der Oberpfalz und von Oberpfälzern, die ich bis jetzt vielleicht nur vom Hörensagen kannte. Und zum anderen habe ich aber auch, Sie haben es angedeutet, ich war Domspatz, habe ich in den letzten Wochen auch tatsächlich wieder sehr, sehr viel ausgegraben, was mit meiner eigenen Biografie ein Stück weit zu tun hat.
Herr Dr. Appel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen, Ihrer Arbeit, Ihrer Familie und der ganzen Kulturlandschaft in der Oberpfalz alles erdenklich Gute.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das können wir tatsächlich brauchen.